Willkommen zum Wiener Börseplausch Next Generation. Mein Name ist Christian Drastil.
An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
Und mein Name ist Laurent Schwieger.
Und wir danken unserem Partner
Warimpex
beim Wiener Börseplausch Next Gen oder so oder irgendwas. Hey, here's Market and Me, podcasting for equity. Und mit dem Lorenz, servus beim Wiener Börseplausch Next Generation. Irgendwas pfeift, ist das bei dir auch?
Nein.
Dann ist mein Tinnitus. Scheiße.
Scheiße.
Okay, was soll's. Na gut, es pfeift nämlich wirklich. Aber ich habe heute schon 7 Stunden aufgenommen gefühlt, insofern darfst du auch mal pfeifen. Aber heute haben wir ja uns ein Thema zurechtgerückt, fast 33 Jahre.
Ja, fast 33 Jahre.
Genau.
Und das ist der ATX, unser Austrian Trade Index, unser Liebhaber, der bei 3000 Punkten noch mal rumschlummert, aber das ist halt so.
Genau. Und lieber Christoph Boschan, eine Kursverdoppelung, die wünschen wir uns.
Ja,
und die
sehr.
Gehört.
Aber auch eine Verdreifachung ist auch möglich, ich nehme alles.
Zu 33 Jahren wäre eine Verdreifachung. Gut.
Gut, dann möchte ich mal sagen, wir beginnen, oder?
Ja.
Ja, am 2. Jänner 1991 hat eigentlich der ATX begonnen, da kam er schon raus, ein Wahnsinn. Und ja, die Tageszeitungen haben erst lustigerweise am 6. Mai darüber berichtet. Ich weiß nicht, wieso eigentlich so ein großer Unterschied da ist, weil es eigentlich ein Riesenevent war, finde ich, als Börsianer. Aber gut, es gab dann den...
Da gibt es auch immer den Streit eigentlich heute noch, wann ist ATX wirklich gestartet? Also er ist rückgerechnet worden mit 1000 Punkten auf Jahresbeginn. Und bis das dann alles fertig war mit den ganzen Excel-Sheets, die es damals gegeben hat, ja, hat es dann bis in den Mai gedauert. Und das ist dann für... viele Leute halt die offizielle erste Berechnung des ATX gewesen, obwohl er schon vorher berechnet worden ist und man kann eigentlich beides durchgehen lassen, was soll's. Dann war er allerdings nicht mehr bei 1000 Punkten.
Ja, spannend. Und dann halt, es gab ja den WBI, aber im Zuge der österreichischen Termin- und Optionsbörse, ÖTOB, wurde
ein
Realtime-Index benötigt, ein stabiler, replizierbarer und transparenter sowie verlässlich. Er entstand unter der Leitung von Andreas Grünbichler. Der Startwert war 1000 Punkte, schon wieder erwähnt hast. Das waren 17 Titel, die später dann auf die 20 Titel gleich hochkamen. Es gab ziemliche Probleme beim Programmieren, wie du auch gesagt hast, diese Excel-Sheets. Das war im Jahre 1990, 1991. Und lustigerweise gab es einen Programmierer von den österreichischen Lotterien, der sich auskannte. Das ist so. Und er hat alle Probleme gelöst, weil die österreichischen Lotterien hatten schon Erfahrung mit den Live-Charts, was ich lustig fand, aber anscheinend Lotto ist immer dabei.
Ja, ja. Lotto, Toto, das war damals durchaus schon sehr viel weiter. In Wien gab es ja damals noch nicht diesen Fließhandel, der laufend in eine Indexberechnung eingefügt wurde, sondern der WBI hatte einmal am Tag einen Kurs. Und das war dann der Wiener Börseindex. Ich habe früher bei einer Bank gearbeitet, da gab es dann die Kurse und dann durfte ich in die Filiale, dort in die Glasscheiben dort, also die Kurse raushängen und draußen ist schon eine Menschentraube gestanden und hat gewartet.
Das waren Zeiten. Jetzt kann man es einfach online nachschauen. Früher musste man extra hingehen, das war schon sehr cool. Ja, dann, es waren nicht leichte Zeiten am Anfang. Also die ersten 1000 Tage brachten kaum eine Indexbewegung, was ein bisschen enttäuschend war. Das Problem war deswegen, weil Geldmarktzinsen bei 9% lagen, das ist katastrophal, starke Konkurrenz und die geopolitische Lage in Österreich war auch nicht so prickelnd derzeit, aber das ist halt so, das kennt man ja auch heute noch irgendwie. Also was waren die verschärften Zeiten des Jugoslawienkriegs auch ein relatives großes Problem, was uns auch betroffen
hat. Du bringst einen neuen Index und hast vor der Haustüre, Jugoslawien war, Ukraine ist auch in Wahrheit vor der Haustüre, ist aber ein gesamteuropäisches Problem.
Das stimmt.
Jugoslawien hat man damals wirklich Nachbarland und dieser Krieg, der war damals wirklich schwer einzuschätzen, ob der nicht überschwappt nach Österreich kurz rüber, jetzt nicht, dass man Österreich angreift oder so, aber internationale Investoren sagen halt, warum soll ich in ein Land investieren, wo es nebenan kracht, muss ich nicht, mache ich nicht und insofern hat der ATX gleich einmal eine aufs Dach gekriegt am Anfang.
Ja, leider, aber das ist halt, es wurde einfach alles rausgenommen, Kapital, man einfach sich unsicher war, wie es halt ist, das kennt man ja auch vom Ukraine-Krieg, viele haben ja auch verkauft, was den Kurs auch dort eingebracht oder ein bisschen runtergebracht, ich glaube 40% war, das war nicht so schön. Aber das Jahr 1992 war auch nicht viel besser, weil der Kurs schoss auf 747,70 Punkte runter, das sind mehr als 15%, also
vom Schlusswert. Vom Vorjahr, ja. Schon, ja genau. Also weit unter den 1000 Punkten drunter. Lass mich aber kurz noch was zu 1991 sagen und zu der Zeit generell. Auch wenn es an der Börse nicht gut war, gab es eins. Es sind immer sehr, sehr viele Unternehmen an die Wiener Börse neu gegangen. Das waren damals echte IPOs. Da ist zum Beispiel 91 dabei gewesen, die Agrana, die heute noch an der Börse notiert, aber auch die Rapid-Aktie.
Die ist aber lange nicht mehr auf der Börse, glaube ich.
Die war nachher als historische Aktie. Also das Ding, dass du dir ausfolgen kannst, auch wenn es ein Loch drinnen gehabt hat, weil es wertlos war. War sie mehr wert als jemals in der Börsezeit? Ja, das ist ein Mega-Flop, aber es hat damals in den Jahren so circa 10 bis 15 IPOs und Börsengänge jedes Jahr gegeben.
Ja, das ist
und Wahnsinn. Das war nicht super, sondern das war selbstverständlich, dass damals die Unternehmen an die Börse gegangen. Damals gab es auch noch steuerliche Förderungen, die in den 80er Jahren von Franitzky eingeführt worden sind, von einem roten Finanzminister, der damals Finanzminister war und später Kanzler worden ist.
Ja, leider. Diese Förderung gibt es ja jetzt leider nicht mehr eigentlich.
Das ist alles gar nichts mehr.
Das vielleicht mal eine Anregung, dass wir auch welche haben wollen wieder, aber es ist halt so, ja.
Ja.
Ja, und das Jahr 1993 hat dann im Schlussquartal das Comeback eigentlich gebracht. Das war relativ gut zu sehen. Es ist nämlich dann über die 1000 Punkte herübergeschwappt, sondern gleich weiter auf 1128,87 Punkte. Das war ein Jahresplus dann von 50%.
Ja, eines der besten Jahre, das wir ever hatten.
Das ist Wahnsinn. Ja. Und dadurch war die Wiener Börse im mitteleuropäischen Börse eigentlich sehr stark repräsentiert wieder, kann man sagen.
Mhm. Also man merkt auch immer, es ist sehr prozyklisch und deswegen bin ich da auch ein bisschen anderer Meinung als viele andere, dass man zuerst ein Maßnahmenpaket braucht und dann steigen die Kurse. Mhm. Ich sage immer, zuerst müssen die Kurse steigen. Kein Mensch hätte sich für Bitcoin interessiert, wenn das nicht mal gestiegen wäre irgendwie.
Auf jeden Fall. Ich meine,
und so ist es bei allen Asset-Klassen. Es braucht Aufmerksamkeit.
Es braucht auch irgendeine lukrative Sache. Oder Bitcoin halt ist ja in die Verschlüsselung im Endeffekt von Währungen. Das ist auch einfach irgendwas Interessantes. Aktien ist einfach eine Vermehrung des Geldes. Ich investiere in ein Unternehmen und habe was davon. Ich habe einen Anteil. Ja. Alles hat irgendeinen Wert, was ich bekomme. Und das ist Wahnsinn halt. Und das muss man halt auch irgendwie machen, sonst interessiert ja wirklich keinen.
Und eine positive Wertentwicklung ist halt ein Trigger. Wir haben 1985, also lange vor dem ATX, aber es war irgendwie die Ermöglichung für vieles, diesen Jim Rogers gehabt. Das war ein Amerikaner, der sich halt die Weltbörsen anschaut und sagt, hey, Wien ist ja absurd billig. Und daraufhin haben wir in einem Jahr verdoppelt. Unglaublich viele Börsengänge gehabt, die es vorher nicht gegeben hat. Und daraufhin ist man dann auch auf die Idee gekommen, erst eine ÖTOP, eine Terminbörse zu machen. Mit Futures gibt es längst nicht mehr mittlerweile. Ich bin der Meinung, es wäre jetzt auch wieder an der Zeit, einen neuen Jim Rogers zu finden, weil der Markt ist jetzt im 30-Jahre-Vergleich, wenn du dir anschaust, Kurs-Gewinn-Verhältnis, absurd billig und auf ein 30-Jahre-Low.
Leider, oder zum Glück. Ja, man muss die Chancen ja verwenden.
Wir können das noch heben. Ja, die Frage ist nur, ob es politischen Willen gibt. Es gibt jetzt zum Glück ein paar junge Leute. Und ich hatte jetzt im Börse People Podcast die Sophie Wojcke von den Junos, von den jungen Neos und die Claudia Plackholm von der jungen ÖVP, immerhin Staatssekretärin, da zu Gast, die da auch sagen, hey, wir müssen was tun.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mal die Kästen ein bisschen runterdrücken. Ich meine, 27,5% schmerzen jedes Mal beim Verkaufen. Aber das ist eine Ansichtssache. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder der Meinung ist, die ich habe, aber...
Behaltefrist einfach.
Behaltefrist. Ja, irgendwas halt, was ein bisschen pusht.
Genau.
Ja, also dann haben wir eigentlich die nächsten 1000 Tage nicht wirklich so gut ausgeschaut. Da war es nicht wirklich viel. Also der Fed hat viermal die Zinsen angehoben und jeder weiß nicht, wenn die Zinsen angehoben werden, das ist wie ein Todespunkt für die Aktien. Meistens, sie gehen halt fast immer runter, es schmerzt jedes Mal, aber das ist halt so. Und ja, das ist dann ziemlich abrupt an Liquidität. Also die Liquidität der Aktien sind ziemlich, oder die ganzen Wertpapiere sind gefallen, wenige Leute haben jetzt investiert oder sind einfach rausgegangen und das war einfach so. Und ja, das war nicht wirklich spannend, aber die dritte Tausender-Periode war dann ein bisschen...
In welchem Jahr bist du jetzt schon? Ich möchte nämlich die IPOs hier genau nennen. Die liegen mir
1993 bis 1996. Also
genau, da sind nämlich tolle Unternehmen an die Wiener Börse gekommen in dieser Phase. Die VATech zum Beispiel, die Voestalpine, die Böhler, Udeholm, dann die Austria, der Park, die erste Gruppe, dann Großen. Das sind so geniale Namen, die in diesem Umfeld damals trotzdem an die Börse gegangen sind.
Voest weiß ich noch existiert, die anderen, ich glaube...
Ja, erste Group hat
erste
damals,
Group stimmt, ja.
Die hat 1997 einen großen Schritt gemacht, war schon seit 1987 mit Partizipationsscheinen. Voestalpine, Böhler, Udeholm habe ich genannt, ist von der Voestalpine übernommen worden,
stimmt,
später.
Ja.
Stahl und Edelstahl, die haben irgendwie gut zusammengepasst. Die VATech gibt es nicht mehr, die ist jetzt in Teilen bei Siemens, in Teilen bei der Andritz zum Beispiel. Aber wie gesagt, damals ist sehr, sehr viel privatisiert worden, was vorher dem Staat gehört hat. Und Voestalpine, bestes Beispiel, ein schlechtes Beispiel der Verstaatlichten. Die haben das Unternehmen kaputt gemacht. Die
leider,
waren mausetot, ja, und durch den Börsengang hat das Unternehmen surviven können.
Und sie leben noch immer, ja, es ist Wahnsinn.
Sie haben schwierige Zeiten wie die gesamte Industrie in Europa, weil wir uns ja ein bisschen abschaffen wollen mit unserer Industriepolitik. Aber Voestalpine würde es nicht mehr geben, wenn in Staatshänden.
Ja, 1996 kam ja auch Austria Tabak rein. Das war ja auch irgendwie so ein sehr beliebtes...
97.
War auch ein sehr beliebtes Anlegerinvestition für Privatanleger. Sind ja dann später wieder weggegangen. Ja. Finde ich noch immer schade. Also ich war ja noch nicht auf der Zeit, aber irgendwie war es ein interessantes Investment, weil Tabak ist relativ profitabel, was ich weiß. So. Ja. Aber leider sind sie nicht mehr da.
Die waren 100 Meter von da. Wir sitzen jetzt bei der Friedensbrücke hier. Für die, die es nicht wissen, du weißt das ja, weil du hergekommen bist. Da gibt's die Porzellangasse, vis-à-vis von den Wirten, wo wir immer sind, war das Headquarter von der Telekom Austria. Und die damaligen Vorstände, die haben sich nur mit Chic fotografieren lassen, weil das einfach war noch eine andere Zeit irgendwie.
Ja, das war
ich auch. War immer Passivraucher, das war mir auch wurscht irgendwie. Und die sind eigentlich nicht weggegangen aktiv von der Wiener Börse. Also sie haben eines der typischen Schicksale erlitten oder ist so gekommen, die wurden übernommen einfach.
Ja.
Als spannendes Unternehmen wurden sie nach und nach, zuerst von Gallagher übernommen und jetzt von Japan Tobacco und sind noch immer ein tolles Unternehmen, aber auch noch an der Börse notiert, aber nicht mehr in Österreich und nicht mehr unter Austria Tabak. Das war die erste wirkliche Volksaktie, die ist über 4 Jahre nur nach oben gegangen, wie nur die Buwok später. Ja. Und die Leute haben damals Tabakaktien gekauft. Das muss man sich in der heutigen Zeit auch mal vorstellen, in der öffentlichen Diskussion.
Ja, wenn man das öffentlich verbreitet, so ja, ich habe Tabakaktien, ich glaube, genau. Du wirst ein bisschen gecancelt schon in unserer Zeit.
Genau, da hast du den Risikohinweis überhaupt noch, ja, ja. Dass du wird fast nur der Winnetou kaufen dürfen.
Ja. Ja, aber es war noch eine coole Idee, eigentlich so die Austrian Tabak hat schon irgendwann, wenn man es auch weltweit dann hört, hat das schon irgendein Image schon wieder. Es wäre cool gewesen, wären sie dort geblieben, aber leider das Schicksal hat sich gedreht.
Ja.
Ja, aber dafür haben wir 1998 einen relativen Stieg, zumindest im ersten Halbjahr noch, da waren wir auf 1620 Punkten, aber leider kam dann die Krise in Asien und Russland und wir haben einen starken Rückfall wieder der Punkte gehabt, also es war dann wieder ein bisschen schmerzhaft, aber...
Ja.
Das ist eh klassisch.
Und da muss ich noch was anderes einreihen. Die zweite Hälfte der 90er Jahre ist etwas passiert, was ein Riesenthema für Österreich war, weil wir hatten bis 1985, bis dieser Jim Rogers gekommen ist, eigentlich keine Börsegänge, dann hatten wir welche. Und 1997 ist in Deutschland der neue Markt losgegangen. Das war quasi eine Nasdaq für Deutschland und war unglaublich spekulativ, aber unglaublich erfolgreich in den frühen Jahren. Und dann ist in Brüssel eine ESDAQ gekommen, also eine europäische Nasdaq, so eine paneuropäische Börse. Und da hatten wir dann in den Jahren 1997, 98, 99 und auch 2000 noch mehr österreichische Unternehmen, die an diese Börsen gegangen sind, als in Wien selbst.
Ja,
das heißt, wir haben den ganzen New Economy Boom an der Wiener Börse eigentlich nicht gehabt. Erst 99 mit der Libra und der Cybertron, die sind alle nicht gut ausgegangen, die Geschichten. So wie das meiste am neuen Markt auch nicht, sind die wieder nach Wien gekommen.
Die Dotcom-Blase war ja auch nicht das Schönste für viele. Ich meine, das war ein massiver Crash. Vor allem in Amerika war das eine Katastrophe. Ja. Lustigerweise eher nicht. Aber Österreich hat es nicht so stark betroffen, weil wir hatten kaum Tech-Aktien, die so irgendwie was... Anwertet außer AT&S würde ich jetzt, fällt mir jetzt keiner an.
Die muss ich loben.
Die sind super.
AT&S 1999 an die Börse in Frankfurt gegangen, weil ein ehemaliger österreichischer Finanzminister Hannes Androsch damals Frankfurt präferiert hat vor der Wiener Börse, was ja auch mehr als nur ein Signal ist. Mhm. Und der war damals dort unter den Eigentümern dabei. Und AT&S muss man deswegen positiv nennen, weil es zu den weltweit besten 3% der 1999 IPOs worldwide eben gehört. Also weltweit und worldwide hoffentlich das Gleiche. Aber die haben erstens überlebt und denen geht es zweitens gut. Mhm. Auch eine Palfinger gehört dazu. Und Palfinger war eins jener Unternehmen, die lange überlegt haben, ob sie nach Deutschland an die Börse gehen sollen oder nach Wien, haben sich damals für die Wiener Börse entschieden.
Eine gute Entscheidung.
Und gut war es, genau.
Ja, 1999 war ja auch das Ende des Schillings an der Wiener Börse.
Genau.
Aber jetzt haben wir den Euro. Ich glaube, das ist auch gemütlicher irgendwie. Jetzt ist es leichter.
Ich habe jahrelang gebraucht, mein Bauchgefühl. Ich habe immer so Trading-Korridore gekauft bei den Aktien, die es auch die meisten nicht mehr gibt. Meine Lieblingsaktie früher war immer CR Vorzug. Da habe ich genau gewusst, ich kann es da kaufen, ich kann es da verkaufen. Das sagt mir mein Bauch und das hat auch gut geklappt. Wäre vielleicht eine Idee, eine Bauchsteuer zu bringen für die Österreicher, die so gern Steuern bringen, so wie Übergewinnsteuern und so weiter. Aber wie auch immer, der Umstieg hat super geklappt. Hat die Wiener Börse dann noch näher mit Deutschland zusammengebracht. Das Xetra-Handelssystem haben wir schon erwähnt, das gab es schon.
Das ist super.
Genau, das funktioniert. Und 9-11 war danach ein Thema. Davor gab es noch die Millennium-Geschichte, wo wir uns auch alle irgendwie angekackt haben, ob irgendwas passieren könnte. Ist aber nichts passiert. Die Uhren haben weiter funktioniert und der Handel auch. Ja, aber die New Economy-Bubble, die ist dann geplatzt. Ja. Und dann war Österreich wieder sehr modern, weil wir haben diese klassischen Industrien, wir haben auf Östalpine genannt, der Wienerberger, eine andere ist dann an die Börse gekommen. Also es war dann die große Zeit der Wiener Börse in der Nullerjahre.
Genau, ja. In also, den Nullerjahren. So wie ich mir auch aufgeschrieben habe, die Tage 3000 bis 4000 sind lang schon relativ unspektakulär. Einerseits hatten wir den New Economy Boom und das Ende auch davon, die Millennium 9-11. Und der ATX verlor im Strich in diesen 1000 Tagen nur 65 Punkte, also es ist fast nichts, wenn man das jetzt so in Relation sieht.
Genau, bevor es dann wirklich losgegangen ist.
Ja, da 2008er Zeit war sehr schön, wo ich selber noch nicht sowas machen
2008
konnte.
2008 war schon eher deppert, Entschuldigung, dass ich nicht unterbrechen muss. Nein, die guten Jahre waren 2002 bis 2007. Da ist zuerst die Körperschaftssteuer gesenkt worden und danach hat der ATX von 1000 auf 5000 Punkte verfünffacht in einem Schwung nach oben. Es war damals im Jahr 2007, am 9.7.2007 sahen wir diese 5000 Punkte, war der Markt definitiv zu teuer. Wir hatten Osteuropa-Fantasie pur, waren der Markt schlechthin in den Nullerjahren die beste Börse auf der Welt. Sind Unternehmen wie Raiffeisen Bank International, wie die Post, die Strabag an die Börse gegangen und dann kam Lehman.
Ja, Lehman hat uns irgendwie alles kaputt gemacht. Aber gut, das ist halt immer so bei solchen Sachen. Ich meine, irgendwie kann nicht alles mal hochgehen, aber es war auch irgendwie schon zu sehen. Also zu sehen vielleicht nicht, aber es war verfünffacht in ein paar Jahren. Habe ich noch nicht erlebt in meiner Zeit, wo ich Aktien gehandelt habe, aber werde ich glaube ich auch nicht. Aber
bei Bitcoin hast du es gesehen und
bei Bitcoin habe ich es gesehen, das ist so ein anderer Vergleich. Ich finde halt, bei Aktien hat das irgendeinen wirklichen Wert, bei Krypto hast du ja keinen wirklichen Gegenwert. In Krypto besitzt du eine Blockchain oder ein Code irgendwo halt, ist halt nicht wirklich, was kann ich nicht anfassen oder anschauen. Ist halt was ganz anderes. Aber das war eigentlich, kann man vergleichen, die 2008 oder dieser Boom halt an Krypto war ja auch 2020, 2021 und dann ging es halt wirklich bergab und das war eigentlich auch eine Blase, aber das ist halt.
Also man muss da auch noch differenzieren irgendwie bei den Coins und bei NFTs weiß man ja noch nicht, dass die Geschichte noch relativ jung. Wir haben vor allem an den US-Börsen gesehen, da ist jedes beide Tipp gescheit gewesen, weil die immer wieder neue Hochs gesehen haben. Letztendlich auch der deutsche DAX. Ganz anders in Japan. Dort sind wir deutlich unter den Werten aus den 90er Jahren des alten Jahrtausends, haben sich nie wieder erholt, haben auch diese Bedeutung als Industrienation, wie sie damals so führend waren, nie wieder bekommen. Und in Österreich eiern wir jetzt auch schon sehr, sehr lange herum. Es ist schon mehr als 15 Jahre her, dass wir die Höchststände gehabt haben im Index ohne Dividenden und liegen jetzt bei unter 2/3 vom Wert von damals, genau bei 3/5. Also 3000 Punkte haben wir jetzt und 5000 waren sie mal. Und die Unternehmen sind meiner Meinung nach nicht schuld. Es gab einfach politische Missgunst in Österreich.
Auf jeden Fall, ja.
Angefangen letztendlich von der Regierung Faymann und davon haben wir uns nie wieder erholt. Und man muss auch alle anderen, die danach waren, man kann nicht Faymann die ganze Schuld geben, in die Pflicht nehmen, da wäre schon mehr gegangen. Es ist in Wahrheit gar nichts passiert.
Ja, es ändert sich irgendwie nichts und hoffentlich, es ändert sich jetzt ein bisschen was. Man hört ja ein paar mehr Stimmen, aber ob es jetzt wirklich sein wird oder nicht, können wir nicht beurteilen. Aber lustigerweise, wenn man sich die 2008er oder die Bankenkrise anschaut vom S&P 500 und im Vergleich zum ATX, beim ATX ist es ein massiver Kurseinbruch. Und wenn man jetzt sich als All-Time-Kurs sich anschaut und wenn man das S&P 500 sieht, der hat das so leicht dann später wieder so hochgebracht und dann sieht man die Krise kaum. Also man sieht schon den Abfall, aber es ging halt danach hoch und das ist bei uns halt nicht. Wir bleiben bei den 3000 Punkten. War 5000, also fast halbiert, schmerzt noch immer und im S&P 500, also in Amerika geht das weiter hoch und ich sehe es auch derzeit, Nvidia und die ganzen Tech-Unternehmen von Amerika sind ja derzeit einen Wahnsinn hochgegangen, ich sehe es schon langsam gefällig, also das ist auch kein Tipp, irgendwie was da zu kaufen oder nicht zu kaufen.
Was wir sowieso haben neben Warimbags ist auch Risikohinweis. Haben wir in jeder Folge drin. Ja, du sprichst immer sehr locker, ich liebe es, aber Risikohinweis muss natürlich jeder für sich einschätzen, ist ganz klar. Aber was du hier sagst mit Nvidia und solche Sachen und S&P, in Amerika ist halt sehr begünstigt, weil so viel Geld in den Kapitalmarkt fließt, dass Intellectual Property, also Dinge, die du nicht greifen kannst, ja, Hirn irgendwie, Forschung und Entwicklung im digitalen Bereich, dass das durch die Börse finanziert wird. Mhm. Das wird in Europa nicht finanziert. Du kriegst auch keine Kredite dazu, zu einer Bank zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt in 5 Jahren den geilsten Chip auf der ganzen Welt. Dazu brauchst du den Kapitalmarkt. Und es ist ein Riesenfehler, dass die Banken den Kapitalmarkt finanzieren. Das ist nicht deren Rolle. Sag nicht ich, sagt Andreas Dreikl. Auf den höre ich irgendwie.
Ja, ja, genau. Ja, aber ich denke mir immer positiv, Nvidia ging hoch und dadurch ging auch eigentlich AT&S hoch. Das hat mir sehr Freude gemacht als Besitzer davon. Also so gesehen sehe ich immer auch irgendwie positiv. Wenn Amerika was Gutes macht, dann wird es auch meistens im österreichischen Markt ein Teil zumindest bisschen hochbringen. Auch, aber wenn es runtergeht, halt das Gleiche. Dann geht es auch ziemlich runter, aber das ist halt, ja.
Ja, also AT&S, Risikohinweis, ist sicherlich gut aufgestellt in dieser Sache.
Ja.
Und ist einer der wichtigsten Zulieferer in einen Zukunftsmarkt natürlich.
Ja, aber jetzt wollte ich eigentlich, jetzt meine ganzen Notizen, ich wollte eigentlich ins Jahr 2006 zurückkommen, weil da haben wir die 4000 Punkte.
Okay, dann passt unbedingt, der hatte 4000,
dann haben wir 4000 Punkte geknackt und das war ein Wahnsinn, das war ein Rekordwert für diese Zeit, ja. Und in den Jahrzehnten des ATX gab, also.
Und ein Jahr später 5000.
Und ein Jahr später 5000 und dann ging eigentlich der große Boom runter. Dann ist die Blase geplatzt. Lehman Brothers ging Konkurs oder hat Insolvenz angemeldet, besser gesagt. Mhm. Und dann auch andere Banken und dann ging eigentlich alles bergab und jetzt.
Das ist auch so ein typischer Punkt der Wiener Börse. Wenn es dann natürlich nach unten geht, ist, weil der Markt relativ klein ist, geht es halt schneller nach unten. Wir haben das gesehen im Jahr 2008 mit Lehman. Wir haben das auch gesehen, ein kleiner Sprung im Jahr 2020 mit Covid. Dann ist aber auch die Chance da, dass man eben diese Verfünffachung schafft, wie es irgendwann einmal
gekommen ist.
Und Covid, damals eben mit einer guten steuerlichen.
Ich fand ja, Covid war für mich eine schöne Zeit. Also jetzt nicht schön in dem Sinne, aber als Investor habe ich dann rein investieren können, wo halt es wieder ein bisschen tiefer war. Aber das ist halt immer das Problem. Ich war auch Deutschland sehr stark investiert, hatte dann, ich glaube, einen Kursanfall von 40% gehabt, was wehtut. Aber ich habe gesagt, gut, was soll ich mehr verlieren, als mehr zu investieren? Was ist die beste Zeit? Das ist meine erste Krise eigentlich, wo ich mit dabei bin. Hat sich jetzt auch gelohnt, aber ist natürlich immer eine ziemlich stressige Sache. Also ich finde das immer ein Wahnsinn. Du investierst so und dann geht's weiter runter und dann weiter runter und dann sagst du, gut, einmal noch, dann geht's wieder runter. Aber dann steigst ein Jahr später und denkst, ach, was war das für eine Zeit? Hätte ich viel mehr investieren sollen. Jeder sagt immer, bei Krisen soll man ausnutzen, aber es ist sehr schwer zu entscheiden, ob man sich wirklich dann traut. Ich finde das immer so eine Schwellpunkt. Aber
du bist ja schon ein alter Hase in deinen jungen Jahren natürlich. Ich kenne auch viele junge Leute, die einfach schlau im Covid-Szenario gesehen haben, hoppla, das wird ja urbillig, jetzt kaufe ich.
Genau, ja.
Erstmals. Und ich gönne es wirklich jedem. Wir haben als alteingesessenere Börsianerinnen und Börsianer das Problem gehabt, dass wir auf Riesenverlusten gesessen sind. Und da gab es dann das Wort Pain Trade. Ich weiß nicht, ob du schon mal
gehört hast.
Pain Trade nach dem Muster Schmerz Trade, einfach zu sagen, eigentlich eh wurscht, wenn wir alle morgen tot sind mit der Scheißpandemie, können wir Aktien kaufen. Ja.
So das ist dann der Pain Trade. Ja.
Genau, eigentlich eh egal. Mhm. Ja. Und so Pain Trades sind eigentlich meistens gescheit, zeigt auch irgendwie diese Behavioral Finance, dieses Investieren irgendwie dann mit Hirn und Hintergrund. Aber es muss man sich halt einmal trauen, wenn in der Sekunde mal alles weg ist. Aber es zeigt auch wieder, wie Übertreibungen letztendlich die Renditen bringen. Und ich sage es für meine Person immer, ich habe in den großen Crashs wenig richtig gemacht. Mhm. Ja. Viel zu wenig nachgekauft. Rückwirkend ist man sehr schlau natürlich. Ja. Aber zum Glück auch keine Fehler gemacht. Weil wenn du unten Fehler machst, holst du das nie wieder.
Ja,
nie
sieht wieder. Man eigentlich, hättest du beim ATX bei 5000 Punkten gekauft, naja, bist jetzt auch nicht mehr viel weiter.
Das ist ein Fehler oben, da kann man auch immer sagen, aber der zum Beispiel bei dem Rückfall auf 1400 Punkte im Jahr 2008 oder 1600 Punkte im Jahr 2020 gesagt hat, ich kann nicht mehr weg, der wird das nicht mehr aufholen.
Ja,
also es ist hart. Muss man im Markt drinnen bleiben, auch wenn es noch so schwer fällt. Und damals gab es auch einen Brief, der abgebildet ist von allen börsennotierten Unternehmen nach dem Motto, wir wissen zwar auch nicht, wohin uns die Reise führt, aber wir schaffen das. Ja, und der war schon ein gutes Commitment, fehlt mir in vielen anderen Situationen.
Ja, lustigerweise, ich hab ja Joe Brunner auch im Buch transkribiert kurz und ja. Der hat auch gesagt, eigentlich, wenn eine Krise ist, soll man einfach kaufen, muss halt jeder selbst entscheiden. Das kann jetzt nicht sein für jeden, wie es, aber jeder soll machen, wie es will. Und es ist extrem riskant. Es ist natürlich nervenaufreibend. Du schaust fast jeden Tag auf den Kurs und du siehst, das fällt wieder. Aber langzeitlich gesehen habe ich eigentlich nie gesagt, bei jeder Krise, die fast war, ist eigentlich der Kurs wieder hochgegangen. Klar kann es länger dauern, 1 bis 5 Jahre oder auch noch länger. Aber andererseits denke ich mir, wenn ich mein Geld am Bankkonto habe und es dort liegen lasse, dann kommt die Inflation, kommt Vater Staat mit irgendwelchen anderen Sachen wieder, ja, bringt mir auch nichts mehr. Ja, ich sage, ich riskiere es gerne, aber das ist halt jeden anderen. Die Jugend riskiert sehr gerne, ist mir aufgefallen. Also wir sind sehr spekulativ, würde ich mal sagen, im Gegensatz zu anderen Menschen, die halt mehr Erfahrung haben. Viele sagen, ich brauche keine Erfahrung, ich gehe einfach mal rein und wenn es nichts ist, dann ist halt nichts für mich und wenn es ist, dann ist sowas. Aber ziemlich weit abgekommen eigentlich vom Thema AT&X. Wir kommen kurz mal in das Jahr 2011, da kam ja dann die geliebte Kest rein, die eingeführt worden ist. Mhm. Ich hasse sie noch immer, es ist nicht so gemeint, manche finden...
Nein, sie hat den Markt zerstört.
Ja, zerstört ist vielleicht zu stark, aber ich finde, sie ist einfach zu hoch. So 12,5 verstehe ich noch, aber 27,5 dafür, dass ich extrem viel Risiko auch wieder auf mich nehme. Und bei Verlusten ist es immer so, ja, du hast ein Jahr Zeit, ja, okay, gut, ne, ein Jahr ist sehr kurz im Aktienmarkt, aber... Manche sagen, es ist auch der richtige Weg. Ich meine, bei so einer Börse, wo wir uns getroffen haben, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, hat einer gesagt, ja, er findet 27,5 gerechtfertigt. Ich war anderer Meinung, aber jeder sieht es anders. Ich meine, das kann man nicht so verallgemeinern.
Der Christoph Boschan, der Börsechef, hat da von einer Steuereskalation gesprochen, die es nur in Österreich gibt. Man darf sie nicht vergessen, du kaufst die Aktien vom versteuerten Geld. Da wird da mehr als sonst wo abgezogen. Lohnnebenkosten und so weiter und die ganzen Dinge in Österreich, dann kaufst du Aktien, deren die liefern Köst ab, viele andere Steuern und so weiter und so fort, dann kriegst du eine Dividende, die wird dir automatisch mit 27,5% besteuert,
eben das auch
mehr noch. Als die Dinge. Wenn du dann einen Gewinn hast, sollst du nochmal Steuern zahlen, also das ist einfach zu viel, das eskaliert. Und wenn man sich das genau ausrechnet, ist es einfach eine schlechte Stellung gegen alle. Und jetzt kommen auch noch diese Übergewinnsteuern dazu. Wenn es einer Branche mal besser geht, sagt man, sollte man ihn dann wegnehmen.
Also wenn das passiert, da
wäre ich Das ist schon passiert. Also wir haben im Vorjahr mit dem Verbund, also da ist schon so, dass heuer was von den Gewinnern weggeht. Und das hat den Verbund letztendlich in der Visibilität und die haben jahrelang als ESG-Vorreiter Wasserkraft, kommt ihnen natürlich entgegen, weil die Donaubärn Gefälle hat, sage ich immer wieder. Aber die Aktie hat halt von 120 auf 75 verloren, während die EVN, die da weniger kritisiert worden ist, 30% plus macht. Der Verbund hat am meisten Handelsvolumen aller europäischen großen Energieaktien verloren. Und irgendwie kannst du nichts dafür.
Ja,
wenn du mal einen Gewinn machst, dann bist du Target von den aktuellen Politiker-Eliten, die da das wegnehmen wollen. Ich habe das jetzt FÜS genannt, flexible Übergewinnsteuer. Ja, fürchterlich.
Ja, also da kann ich nur hoffen, hoffentlich in den nächsten 5 Jahren muss das geändert werden, weil man verliert ja damit auch viele Aktionäre. Das versteht man
international.
International genauso. Ich meine, wer hat darauf Lust, so viel Steuern noch mehr davon zu zahlen? Und wenn ich dann halt wirklich einen Verlust mache, habe ich nur ein Jahr Zeit, das auszugleichen, was dann auch nicht irgendwie gerechtfertigt ist. Aber gut.
Es zwingt dich in Fehler vor allem.
Also
wir sprechen von Finanzbildung, die wichtig ist. Und ich glaube, ich habe es eh schon mehrfach gebracht, aber es ist, glaube ich, nicht falsch, es zu wiederholen. Dieser Verlustausgleich ist eine Chance, ein bisschen Steuern zurückzuholen und verleitet nicht immer zu einer rationalen Entscheidung, sondern zu einer steuerlichen Entscheidung und führt auch zu Fehlern irgendwie.
Ja, es ist nicht so ohne. Also ich weiß nicht, ich finde es halt, man kann mal vielleicht irgendwas mal dagegen machen, vielleicht wirklich weniger steuern oder ein bisschen senken. Man muss irgendwie mal die Aktien auch glücklich machen oder irgendeinen Bonus mal. Du startest, kaufst eine Aktie, kriegst dafür einen 100€ Bonus, wenn du 5 Stück kaufst oder so irgendwas. Ja, es ist halt ein bisschen jetzt weit gegriffen, aber es wären Ideen, die man machen könnte, damit man ein bisschen es lukrativer macht, auch für einfach Einheimische sagen, hey, investier mal in Aktien, du kriegst einen Bonus. Es ist so, wie wenn du ein Bankkonto öffnest, du kriegst irgendein Geschenk, wenn du was machst. Und sowas würde ich auch gerne sehen bei Aktien, aber ja.
Ich glaube, das ist schon fast zu viel des Guten. Mir geht es nur darum, dass die ganzen Schlechterstellungen aufgehoben werden, mit denen man die Leute vertreibt. Man ist ja weit weg davon, sich irgendwas zu wünschen in Form von einem Bonus, sondern einfach nur nicht so belastet zu werden entlang der Wertschöpfungskette, ja, diese Steuereskalation, die der Christoph auch nennt, ein bisschen abzusoften, weil da sind wir nämlich leider wirklich Weltmeister drinnen. Gut.
Gut, dann sind wir eigentlich im Jahresbeginn 2012, da haben wir leider unsere Bonität von AAA- verloren, da hat Standard & Poor's uns herabgestuft, aber es war relativ ein Kurzzeitschock, also die ja. Leute hat es nicht wirklich interessiert, oder es ging kurz runter, aber es hat keine große Auswirkung
gehabt. Da ist die Staatsschuldenkrise ganz groß gekommen, ja. Vor allem Griechenland und so weiter, das ja, war damals nur, das ja, Die Zinsen sind dann gegen Null gegangen weltweit, um dieses Problem auch wieder rauszukriegen. Ja, aber ja. Börslich waren die 10er Jahre durchaus erfolgreich. Es hat nur keine großen Börsengänge mehr gegeben.
Ja, leider eigentlich.
Babak aber vielleicht.
Ja, Babak war super. Also ja. Das war 2016, wenn ich jetzt mich richtig erinnere.
2017
war die Babak, immer das eine Jahr, was ich verpasst. Ja. Genau, ja, sonst haben die europäischen Märkte haben auch einen relativ niedrigen Zinssatz gehabt. Es gab 800 Banken, haben sich einen Zinssatz von 1% genommen. Und zwar von 530 Milliarden Euro über 3 Jahre hinweg. Das ist... Also, okay. Ja, also eigentlich ein relativ guter Zinssatz. Das kann man sich ja jetzt nicht mehr wirklich vorstellen.
Ja, und dann ist halt international der Technologieboom losgegangen. Also die ganzen Aktien von der Nasdaq
haben
natürlich eine... Dann sind die jungen Leute in den Markt gekommen, auch wegen der Pandemie. Es waren Namen wie Tesla, Namen wie Nvidia und so weiter.
Ich liebe Tesla. Ich habe ja lustigerweise vor, das kann ich jetzt nur so erzählen, vor einer Woche oder so Tesla gekauft, weil ich halt einfach wieder es so lustig finde. Und dann ging es ja, glaube ich, gestern war das um 7% hoch und ich bin irgendwie so glücklich. Das sind halt für mich so relativ spekulativ halt eine Woche rein und dann wieder jetzt wieder raus und einen schönen Gewinn gemacht. Aber das ist halt meins. Ich liebe Tech-Aktien an sich, die schwanken halt sehr stark. Also man kann sich nicht vorstellen, wie Voestalpine oder halt irgendeine Bankunternehmen wie Erste Bank, die halt so ein bisschen stabil sind halt und ich finde halt Tech-Aktien muss man sich bewusst sein, das sind extrem schwankende Unternehmen, was halt wieder für die Jugend spricht, dass Leute sowas lieben irgendwie, spekulativ halt, ja.
Absolut, ja.
Ja.
Also ich bin da sehr liberal, jeder soll das kaufen, jedem.
Solange man investiert, würde ich mal sagen, lohnt es sich und wenn man Gewinne macht, ist es auch super, wenn man Verluste macht, passiert auch im Leben, es wird nicht so schlimm sein, man kann wieder rein investieren. Solange man den Aktienmarkt positiv sieht und man ist bullish drauf, ist es immer super.
Ja, und man darf halt, das ist schon meine Meinung, wo ich immer die Kritik bringe, man darf auch nicht in the long run dann für blöd verkauft werden. Wenn zum Schluss nämlich erst die große Steuerkeule dann kommt, wenn du da irgendwelche Sparpläne hast und dann zum Schluss sagst, hoppla, eigentlich gehören mir ja nur 3/4 von dem Ding, weil der Rest ist die Cast.
Ja, das ist immer das Schmerzhafte beim Verkaufen, ne? Dann kommen diese 27,5%, da kommt so wie eine Hand, die dir das Geld ein bisschen wegnimmt und du wirst so festhalten, aber es wird dir zumindest bei mir automatisch abgezogen, leider, aber.
Ja, wenn wenigstens was Vernünftiges passieren würde mit dem Geld, was ja auch nicht der Fall ist.
Das wäre ein Wunsch, dass man so zum Beispiel, dass man könnte man sagen, man nimmt die 27,5% und sagt, ich will sie zum Beispiel in Schulen investieren, wo dann Aktien zum Beispiel oder Investments gelehrt werden damit, dass man irgendwie sowas rein investiert, dass man entscheiden kann, irgendwas Sinnvolles, dass man sozusagen mit dem Geld, was man dort verliert oder weggenommen wird oder versteuert halt, dass es in diesem Bereich weiterverwendet wird, was halt einen Nutzen für die nächste Generation oder für jeden eigentlich bringt, aber ja. Ist ein guter Vorsatz, wird glaube ich nicht passieren, leider, aber das ist halt überall so. Es ist, genau.
Im Jahr 2019 haben wir mit Frequentis, Marinomed und der Addiko Bank die jüngsten 3 IPOs gehabt, Börsengänge. Wir werden jetzt bald 33 mit dem ATX werden. 1000 Punkte war der Start, 3000 Punkte steht der ATX jetzt, der ohne Dividenden, also ein Plus von 2000 Punkten. Man hat sein Kapital verdreifachen können. Der ATX mit den Dividenden, der Total Return, wie man sagt, steht bei 7000 Punkten, ist auch bei 1000 gestartet. Aber da weisen halt sehr viele professionelle Marktteilnehmer, die mit Fonds unterwegs sind, darauf hin, der zahlt halt keine Steuern. Die Dividenden, die Zinseszinsen über so einen langen Zeitraum von fast 33 Jahren machen viel aus. Und wenn man die Dividenden wieder veranlagt und vorher die Zinsen, die Cash, sorry, absieht, die man nicht vermeiden kann und Spesen zahlt den Index auch keine, muss man auch so sehen, und Managementgebühren hat auch keine, dann kommt man so auf circa 5.500, was eine schöne Sache ist, wenn man sagt, in 33 Jahren vor 5,5, vor 6-facht,
auf einem lukrativ Markt,
der weltweit sicher nicht spitze ist, aber trotzdem einen Return gebracht hat mit viel, viel, viel Luft nach oben. Wir stehen aktuell, wie gesagt, auf einem 30-Jahres-Tief bei der Bewertung gegen sich selbst. Ja. Und es braucht irgendeinen Trigger, der das Ganze wieder spannender macht. Das ist momentan bei Weitem nicht zu sehen. Die Behaltefrist in der alten Variante ein Jahr und dann gar nichts, wäre schon so ein Signal. Und
sogar 2 Jahre irgendwas halt, damit es irgendeinen positiven Effekt für jemanden hat. Ich finde es halt wirklich derzeit ein bisschen mager, was so passiert. Irgendwie.
Ja, und schau, mir geht es um was anderes. Jetzt nicht um uns glücklich zu machen, sondern the bigger picture ist ja ganz einfach, dass sich das Umlagesystem nicht mehr ausgehen kann. Wir werden zum Glück alle älter. Deine Generation hat die ihre Lebenserwartung Erwartung.
Das wird zusammenbrechen.
Und das Umlagesystem wird das never ever tragen können.
Ja, ich sehe es auch nicht.
Insofern müssen wir da was tun und das darf nicht durch Steuern belastet werden. Es muss auch nicht unbedingt incentiviert werden, aber es braucht auch nicht belastet werden. Und das ist eigentlich die Botschaft, weniger als uns glücklich zu machen. Da bin ich sogar sehr vorsichtig dabei, weil sonst hat man wieder die Diskussion, ja, irgendwelche Zuckerln oder es geht überhaupt nicht um Zuckerln, es geht um Mitdenken, dass sich das Ist-Modell nicht ausgeht und durch ein anderes ersetzt werden muss und das darf nicht steuerlich belastet werden.
Ja, also hoffentlich wird die Zukunft sich ändern, weil dieses Rentensystem funktioniert halt jetzt langzeit gesehen irgendwie nicht mehr. Auch viele wollen ja auch nur 4 Tage die Woche arbeiten, das heißt weniger Steuern werden wahrscheinlich gezahlt. Mehr Leute werden alt, irgendwie wird es kritisch zu sehen, wir haben auch mehr Kosten überall. Es ist hoffentlich, wird was gemacht, dass man einfach sein Geld richtig veranlagen kann oder zumindest nicht so aggressiv gegen jemanden fast richtet, würde ich sagen, wo es, wenn man sagt, cool, jetzt investiere ich meine Aktien, aber gut, wenn ich 1.000 Euro investiere, mach 10% Gewinn, dann kommen ja nochmal 27,5% weg, dann ist es gar nicht mehr so viel.
Spesen hast du auch.
Spesen, dann halt noch
nicht
abziehen. Und dann noch irgendwelche anderen Kosten, wenn ich was kaufe und verkaufe, also
ja.
Es wird immer weniger, irgendwie, dann verliert man, glaube ich, also wenn man 1.000 Euro investiert, ich zahle, glaube ich, 20 Euro pro Trade und bei 1.000 Euro 20 mal 2, also 40 Euro gehen weg und davor kommen noch die Cast, ja, dann ist vielleicht bei 30 Euro oder 40 Euro und das ist halt nicht mal lukrativ für irgendwen. Für Jugendliche ist es nicht so viel oder nicht so leicht möglich, ein großes Kapital aufzubauen. Die Kosten sind extrem hoch, Essen ist hoch. Da ist man mit 1.000 Euro schon fast glücklich zu investieren und wenn dann halt so viel wegkommt, dann lass du es auch gleich sein, aber
ja. Also ich habe in einem Podcast mit einer jungen Politikerin das Wort Aufstiegsversprechen, den Klassiker, das eigentlich nichts anderes heißt, als dass man es aus eigener Kraft schaffen kann, ohne dass man vom Elternhaus was erbt oder so, sich selbst ein vernünftiges, würdevolles Leben zu schaffen, vielleicht mit ein bisschen Eigentum irgendwann einmal, ja, nicht gleich schön. Und so weiter. Momentan haben wir leider, so wie die politische Wille ist, ein Abstiegsversprechen für breite Schichten, der muss man so sagen, und das gehört geändert. Und mir geht's da so total um Nuancen in der Tonalität irgendwie, dass man nicht sagt, hey, wir wollen jetzt die Aktien fördern, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen in die Aktien reingehen, weil alles andere ist Spekulation.
Es ist schade alles eigentlich. Ich meine, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich alles Wahnsinn. Aber hoffen wir, die Zukunft bringt was Sinnvolles. Hoffen wir, die Politiker machen das Richtige für Aktionäre oder für die Gesellschaft an sich, dass es wirklich sich verbessert. Ich sehe es sehr kritisch, weil irgendwie derzeit die Politiken nicht, das ist meine Meinung, das ist ein leichter Witz, was sie machen, aber es soll man nicht so falsch verstehen, aber ich hoffe, es wird einfach besser, auch wenn es lange dauern wird. Zumindest der kleine Ansatz, wir wollen jetzt was ändern, wäre schon der richtige Weg. Es steht ja immer drin, dass sie was machen wollen, aber es ändert sich eh nie was. Also
ich bin guter Dinge. Es hat sich in diesem Sommer haben sich ein paar Schlagzeilen in diese Richtung schon ergeben, dass Europa ein bisschen kränkelt am absteigenden Ast, ist Deutschland, Österreich im Speziellen. Und es wird ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese Schieflage, die sich mathematisch, einfach nicht ausgehen kann, hingelenkt.
Ja, Stimme geht bei dir auch langsam aus, ich glaube.
Ja, ich habe heute schon, glaube ich, 7 Stunden gesprochen. Die geht überhaupt oft aus, die Stimme. Aber ja, was soll's? Wir brauchen sowieso mehr Stimmen, die für diesen
Wählen Markt gehen immer, wenn es möglich ist. Wählen gehen auch.
Ja, genau. Nicht weiß wählen, das stimmt schon. Ja. Ich spiele den Abspann, wenn man hören würde. Da ist er. Man muss auch den Fader von der Lautstärke nicht auf 0 haben, weil sonst hört man den Abspann. Kann ich mal sagen, hey, was ist jetzt los? Wir danken nochmal unserem Präsenter, Warren Becks, dass diese launigen Bläusche möglich sind. Und tschüss einmal von meiner Seite.
Noch von meiner Seite, schönen Tag noch.
Ciao, Baba.